Ich freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein. Herzliche Grüße auch von meiner Familie. Sie ist diesmal nicht mitgekommen, weil wir nicht jedes Wochenende die Kinder transportieren können. Fast jedes Wochenende. Und so reise ich manchmal auch alleine. Aber ich freue mich, wieder hier zu sein. Und das Thema allerdings für heute Abend hätte ich mir niemals selber rausgesucht. Es hat sich aufgezwungen, sozusagen. Und als ich noch vor etwa 10 Jahren Friedrich Hensler mal besucht hatte, hatte ich gesagt, ich schreibe nur über Sekten, über außerchristliche Strömungen, aber wir werden nie was sagen über das eigene Lager. Dieses Versprechen konnte ich nicht halten, gegen meinen eigenen Wunsch und Willen, weil die Dinge sich in den letzten Jahren so überschlagen haben. Die Entwicklungen, wenn wir Topic lesen und oder auch andere Zeitschriften, dann sehen wir an jeder Nummer, was alles an Glaubensabfall auch im eigenen Lager vor sich geht. Und wenn wir heute Abend auch Beispiele nennen müssen, dass wir überhaupt verstehen, worum es geht, dann möchte ich auch sagen, es kann auch jeden von uns treffen. Keiner von uns, auch ich nicht, bin gefeit gegen Versuchungen und Verführungen. Und wir wollen auch nicht mit Steinen werfen auf andere. So soll es also nicht verstanden werden. Das möchte ich ausdrücklich betonen, schon zum Anfang. Die Versuchung im evangelikalen Raum. Ich möchte zunächst 3 Beispiele bringen aus den letzten Tagen. Gestern habe ich jemanden getroffen aus der Freien Evangelischen Gemeinde in der Stadt und habe dann eingeladen, wir haben in unserer Gemeinde demnächst den Bruder Resul da, er ist ja kurdischer Bibelübersetzer, ehemaliger Muezzin und ist an Leib und Leben bedroht von muslimischer Seite. Und habe herzlich eingeladen, da habe ich auch, und er spricht ja auch über Verfolgung von Christen, wie sie trotz Verfolgung dem Herrn treu bleiben. Und dann habe ich gefragt, gibt es in eurer Gemeinde auch einen Höhepunkt in der nächsten Zeit? Und dann haben sie gesagt, bei uns findet Jesus House statt, eine christliche Disco. Das war dann für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, Entschuldigung, wenn ich so sage, weil das ist alles andere als christlich, die Rockmusik und die Disco-Musik. Auch wenn sie christliche Texte trägt. Ja, das ist ein Beispiel, was uns vielleicht diese innere Spaltung der evangelikalen Bewegung zeigt. Ein zweites Beispiel war jetzt auch in Idea zu lesen. Ich möchte einmal zitieren, was die Bethanien-Nachrichten, die kamen heute Morgen noch vor der Abreise, Nummer 55 vom Februar 07, schreiben. Überschrift: Esoterische, also okkulte Gebetspraktiken verbreiten sich unter Evangelikalen. Unbiblische esoterische Praktiken werden von Evangelikalen unter dem Deckmantel des Gebets immer mehr akzeptiert. Das Magazin Ideaspektrum berichtete in seiner Ausgabe Nummer 6, 2007, vielleicht haben es manche gesehen, als Titelthema über das immer beliebter werdende prophetische Beten. Prophetische Beten. Ich habe es zum ersten Mal gehört, muss ich gestehen. Und ich bete auch schon 30 Jahre zu meinem Herrn, aber das habe ich noch nie gehört. Und da heißt es, während in der Bibel das Gebet vom Gläubigen an Gott gerichtet ist, und zwar nüchtern und wachsam, sollen beim prophetischen bzw. hörenden Beten die Beter mittels einer bewusstseinsöffnenden Technik, Botschaften von Gott in Form von Eindrücken und Bildern empfangen. Der Apologet Alexander Seibel schreibt dazu, wir sind Augenzeugen, wie in unseren Tagen durch uralte schamanische, also Zaubertechniken, auch die evangelikale Christenheit immer mehr medial-spiritistisch umfunktioniert wird. Dann kam nur ein paar Tage später auch die Zeitschrift 1, in die Häuser von der Evangelischen Allianz herausgegeben. Und da war ein großer Artikel drin von Richard Foster unter dem Titel Das immerwährende Gebet. Das immerwährende Gebet. Das klingt ja sehr schön. Aber darin plädiert Richard Foster für das Atemgebet. Man beginnt dieses Gebet zu beten, schreibt er, immer und immer wieder, bis es ganz tief in den Körper eingedrungen ist. Mittels 4 Stufen über das Unbewusste und das Herz soll das Gebet schließlich den ganzen Körper durchdringen und einen tiefen inneren Rhythmus in uns entwickeln und uns ebenfalls dazu führen, dass ein direkt eingegebenes Wort von Gott ins Bewusstsein kommt. Wir kennen solche Techniken ja auch aus dem Hinduismus und aus schamanischen Praktiken, wo man den Atem kontrollieren muss und die Körperfunktionen auch beim Yoga entsprechend steuern, sodass man mit Geistwesen in Verbindung kommt. Das wird jetzt hier auch auf den christlichen Bereich übertragen. Man muss wissen, dass Richard Foster nicht irgendwer ist, sondern Gründer der evangelikal-mystischen Renovare-Bewegung. Laut Topic Nummer 9 2005 ist das Hauptziel der Renovare-Bewegung die Besinnung und Rückführung auf die mystischen Anfänge der katholischen Kirche. Wenn Sie sich an die letzten Endzeit aktuell erinnern, da habe ich ja einiges über Katholizismus, über die okkulten Zusammenhänge ausgeführt. Und das nun ganz groß als ein Artikel in der Allianzzeitschrift 1. Eins übrigens, der Titel von einem falsch verstandenen Johannes 17 her. Dann könnte ich natürlich nennen, was der absolute Tiefpunkt im Evangelikalismus ist, die sogenannte Volksbibel. Da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich habe eine Erklärung hinten mitgebracht und wir haben die Überschrift gewählt, Bruder Ebertshäuser und viele andere Brüder. Gott lässt sich nicht spotten. Ja, ich habe ihm diese Überschrift vorgeschlagen, weil das trifft genau die Sache. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer einmal nur einige Sätze daraus gelesen hat, findet einen völlig anderen Jesus darin, eine geradezu lächerliche Gestalt. Man muss wirklich lachen, wenn man das dann liest, wenn man nicht heulen würde. Es ist also eine traurige und endzeitliche Sache. Aber das noch traurigere ist, dass ja die größte christliche Verlagszusammenballung, Stiftung Christliche Medien, einen eigenen Verlag dafür gegründet hat, den Volksbibelverlag, und diese Dinge als Bestseller auch noch vermarktet, mit Fäkalsprache und so weiter. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wie weit sind wir da schon gekommen? Und wer noch vor wenigen Jahren es nicht geglaubt hat, wie es im evangelikalen Lager aussieht, spätestens bei der Volksbibel sind sogar einigen, die sich jetzt nicht unbedingt als konservative Evangelikale sehen würden, doch noch die Augen aufgegangen, welche Spaltung sich da durch die Reihen zieht. Es hat sich keiner gewünscht, aber es ist eine endzeitliche Entwicklung. Und deshalb möchte ich auch lesen, einen Vers nach diesen drei Beispielen zu Beginn, aus 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17. Da heißt es ja bekanntlich, denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht, wo? An dem Hause Gottes. Das heißt, bei denen, die sich zu Gott zählen, die sich gläubig nennen, die es vielleicht sogar mal waren, aber plötzlich der Abfall und das Gericht. Und dann heißt es weiter, wenn aber zuerst an uns, ja, schreibt der Apostel, was willst für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Das soll heißen, wenn es bei den Gläubigen schon so schlimm aussieht, wie soll es denn dann bei den Ungläubigen einmal werden? Und da müssen wir natürlich nur die Johannes-Offenbarung lesen, dann wissen wir, was auf uns zukommt an Endzeit, Wehen und Gerichten. Nun muss ich mich heute Abend, trotz etwas längerer Redezeit, die mir erlaubt wurde, trotzdem kurz fassen, weil wir können in dieser Zeit nicht alles beleuchten. Aber ich will einige Schlaglichter bringen, aber im Schluss auch einen Schwerpunkt legen auf 7 Punkte zur Umkehr, zur Besinnung, zur Neuwerdung. Also nicht nur das Negative, aber doch einige Beispiele muss ich noch nennen. Im Jahre 2000 erschien in England ein Buch mit dem äußerst provokativen Titel Evangelicalism Divided. Zu Deutsch, der Evangelikalismus ist gespalten. Autor ist Ian H. Murray, der frühere Assistent von Dr. Martin Lloyd-Jones. Und Murray dokumentiert darin die verhängnisvolle Entwicklung in den Jahren 1950 bis 2000. Das war der Untertitel seines Buchs. Und das kommt ja nicht von ungefähr plötzlich, sondern es ist ja auch eine längere Entwicklung. Und diese Entwicklung führte weg von der biblischen Klarheit und Eindeutigkeit und hin zur unbiblischen Verwässerung und Ökumenisierung der Evangelikalen. Diese Veränderung führt Murray unter anderem zurück auf den Einfluss des immer liberaler gewordenen amerikanischen Fuller-Seminars in den USA, sowie, man muss den Namen auch hier nennen, sowie des bekannten Evangelisten Billy Graham. Wie Murray ausführlich belegt, hat Graham im Gegensatz zu seinen guten Anfängen seit den 50er Jahren in seinen Evangelisationsfeldzügen eine immer weitere Öffnung bezüglich seiner Partner vorgenommen. Immer weitere Öffnung. Schließlich bis hin zu liberalen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche. Der Papst sei sein bester Freund und solche Aussagen sind ja auch bei Dave Hunt und anderen Autoren dokumentiert über Graham. Graham hat schließlich sogar darauf verzichtet, erweckte und bekehrte Menschen in eindeutig bibeltreue Gemeinden zu schicken. Jeder soll in seine Gemeinde gehen, egal ob es eine liberale Landeskirche ist, eine liberale Freikirche oder die katholische Kirche. Und das wirkt sich entsprechend natürlich auch bei den deutschen Pro-Christ-Evangelisationen aus, die ja auf Grahams Impuls zurückgehen. Farzani wird als der deutsche Billy Graham ja von ihm selber eingesetzt. Martin Lloyd-Jones hat dieser immer weiteren Öffnung schon in den 60er Jahren heftig widersprochen durch seine Forderung nach einer biblischen Absonderung von einer falschen Ökumene und von der Verweltlichung. Biblische Absonderung zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. 1. Korinther 6. Dann ein weiterer Höhepunkt in Anführungsstrichen war das im Jahr 1994 in den USA veröffentlichte Dokument Evangelicals and Catholics Together, Evangelikale und Katholiken gemeinsam. Es werden zwar dort noch einige Unterschiede benannt, aber gleichzeitig wird behauptet, wörtlich, Evangelikale und Katholiken sind Brüder in Christus. Und es wird vor allem dazu aufgerufen, keine Abwerbung vorzunehmen, keine Proselytenmacherei, wie das auch beim Ökumenischen Rat und anderen Gremien heißt. Das konservative Dallas Theological Seminary hat daraufhin eine Antwort veröffentlicht, in der es heißt, ich zitiere, die theologischen Unterschiede zwischen Evangelikalen und Katholiken bleiben bedeutsam und dürfen nicht heruntergespielt werden. Zitat Ende. Die gehen nämlich bis ins Zentrum, bis in die Heilsfrage hinein. Im April 2002 entstand auch im deutschen Evangelikalismus Unruhe als Topic in der Nummer 4, 2002 mit der Überschrift erschien, die stille Spaltung der deutschen Evangelikalen. Die stille Spaltung. Und so ist es auch. Es ist fast unmerklich und doch spüren wir es alle, dass man zu manchen Veranstaltungen einfach nicht mehr gehen kann, ohne dass einem, ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht wird, aber man kann geistlich einfach nichts mehr mitnehmen. Man wird eher geschädigt im Glaubensleben, wenn man manche solche Botschaften und Rahmenprogramme erlebt. Der Artikel von Topic weist ebenfalls auf sehr weitgehende Einigungsbemühungen und ökumenische Projekte hin, zum Beispiel auch Pro Christ, ja mit der Bibel und so weiter, an denen führende Evangelikale beteiligt waren und sind. Gleichzeitig, kurz vorher, im März 2002 hatte auch die Freien Evangelischen Gemeinden der Schweiz, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden der Schweiz, ein Papier veröffentlicht mit dem interessanten Titel Die neokonservative Bewegung. Und darin werden solche Christen wie wir bezeichnet, die nicht diese modernen Trends mitmachen, werden als die Neokonservativen bezeichnet. Ich lasse mir keinen Schuh anziehen, sondern einmal frei gesagt, ich würde mich heute auch nicht mehr als Evangelikaler bezeichnen nach diesen Entwicklungen, sondern einfach als Christ, ganz einfach als Christ, der versucht, die Bibel ernst zu nehmen, nach dem Wort Gottes zu leben, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ich sage es frei, ich lasse mich auch in keinen Verband mehr einordnen. Wir müssen einfach prüfen und das Gute behalten. Und diese ganzen Dachverbände, wir werden noch Beispiele hören. Ich habe schon so erklärt den Geschwistern, der Fisch fault vom Kopf her. Ja, vom Kopf her. Und die Dinge sind von oben her unterwandert worden in den letzten Jahren. Darf ich das so frei sagen? Ja. Wir müssen ja auch wissen, wo wir dran sind. Und auch in diesem Papier der FEG Schweiz, obwohl die selber auch in gewissen Dingen durchaus liberal ist, haben sie es gut auf den Punkt gebracht, warum viele sich heute zurückziehen aus den Gemeinden. Sie bringen folgende Beispiele, zum Beispiel erlebnisorientierte Gottesdienste. Das Wort Gottes wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt, immer mehr Anspiele, Showprogramme, Rockmusik, Methodengläubigkeit, Marketingtechniken, Psychologisierung der Gemeinden und so weiter. Und das halten viele zu Recht nicht mehr aus. Dann aber auch die gemäßigte Bibelkritik, die gegen das irrtumslose Wort Gottes steht, kommt darauf noch zurück, die ökumenischen Tendenzen unter den Evangelikalen, der ethische Zerfall auch in evangelikalen Gemeinden, sehr heikle ethische Themen, etwa auch voreheliches Zusammenleben, die man kaum noch ansprechen darf, und vieles weitere. FEG Schweiz spricht sich aber dann selber für moderne Methoden aus, auch diese moderne Musik und so weiter. Aber das Papier fand ich trotzdem interessant, weil es manches auf den Punkt gebracht hat. Entschuldigt, dass ich heute Abend manches zitiere auch, aber das Thema ist so heikel, dass ich einfach auch gewisse andere Brüder mit anführen möchte. Es ist nicht meine Privatmeinung, sondern es haben auch andere beobachtet. Ich möchte zunächst einfach etwas sagen zu der Verweltlichung und dann auf die Ökumenisierung eingehen und dann auf die Bibelfrage. Im Jahr 2002 erschien das Buch »Was will der Pietismus?« herausgegeben im Tübinger Albrecht-Bengel-Haus, wo ich selber 7 Jahre studiert hatte, vor Jahrzehnten. Und da war ein Artikel enthalten von Volker Geckle, damals noch Studienleiter im Bengel-Haus, inzwischen Seminardirektor der Liebenzeller Mission, unter der Überschrift »Fromme Wünsche in veränderter Zeit, Herausforderungen für den Pietismus im 21. Jahrhundert«. Er war damals auch CVJM-Vorsitzender und er hat Folgendes geschrieben, Volker Geckle. Ich zitiere: Während die überkommene pietistische Gemeinschaftsstunde ebenso wie die traditionellen Konferenzen sich als überaus formkonservativ zeigen und offensichtlich vor allem die Bedürfnisse älterer Glieder bedienen, erweist sich die pietistische bzw. evangelikale Jugend im Blick auf Gemeinschafts- und Veranstaltungsformen vielfach als sehr innovativ, kreativ und damit auch progressiv, zu Deutsch erneuerungsfreundlich, schöpferfreudig und fortschrittlich. Und jetzt kommt ein Beispiel. Geckle schreibt: Entsprechend kommt es heute zu dem skurrilen Phänomen, das heißt zu der seltsamen Erscheinung, immer dieses Theologendeutsch mit den Fremdwörtern, also zu der seltsamen Erscheinung auf Deutsch, schreibt er, dass junge Pietistinnen ihrem Glauben mit heißem Herzen und glühender Jesusliebe samstagnachts um 2 Uhr in Hip-Hop-Sprechgesang, Szene-Jargon, mit grellgrün gefärbtem Haar, bauchnabelfrei und mit evangelistischem Anspruch Ausdruck verleihen. Während sich ihre Väter und Großväter in der Gemeinschaftsstunde sonntagmittags um 14 Uhr treffen, um dort dieselben pietistisch-evangelikalen Glaubensinhalte am Brüdertisch zu predigen. Die Töchter schlafen derweil noch aus. So also wirklich ein ernstzunehmender Vorschlag dieses Mannes, der hier typisch steht für die jüngere Generation vieler Evangelikaler und der also sagt, es sei das Gleiche, wenn ich nachts um 2 bauchnabelfrei und mit Hip-Hop-Sprechgesang, grellgrün gefärbtes Haar, vielleicht auch mit der Volksbibel in der Hand, in die Disco gehe und missioniere. Und das ist genau das Gleiche wie das, was die Brüder sonntagnachmittags predigen. Ist das wirklich das Gleiche, liebe Geschwister? Was ist das für ein Christsein? Ich erinnere an das, was in Epheser 5 steht. Nur einige Sätze aus der Heiligen Schrift selber. Da heißt es, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lockere Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Lebt als Kinder des Lichts. Als Kinder des Lichts, nicht der nächtlichen Veranstaltung in dem Sinne auch. Und weiter, seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Da ist kein lauter Lärm damit gemeint in der Disco, mit geistlichen Liedern, die wir im Herzen auch singen können. Rainer Wagner bringt in seinem Buch, es liegt auch ein Exemplar aus, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene,
erschütternde Beispiele für die heutige endzeitliche Verweltlichung bei vielen, die sie als Evangelikale bezeichnen. Er schreibt zum Beispiel: Vor einigen Jahrzehnten meinten pietistisch geprägte Gemeinden, Musik und Kultur der Welt nutzen zu müssen, um so besser Außenstehende erreichen zu können. Später ging man weiter und hielt weltliche Elemente der Unterhaltungsindustrie auch für die Gestaltung des Gemeindelebens notwendig. Die jüngere Generation, das sollte so besser angesprochen werden. Heute gleichen viele Glaubenskonferenzen in weiten Teilen der Wetten-Das-Show des Blödelmeisters Thomas Gottschalk. Ja, selbst Tagungen für Pastoren und Prediger verlaufen in ähnlichem Stil. Und jetzt bringt er ein Beispiel von einer Gnadauer Predigerkonferenz. Und zwar 1999 unter dem Thema Auszeit für Hauptamtliche. Ich weiß nicht, ob da jemand unter den Anwesenden vielleicht sogar dabei war. Und da fand Folgendes statt. Als Auftakt einer Abendveranstaltung, man muss sich vorstellen, wir würden sowas hier machen jetzt, ja. Als Auftakt einer Abendveranstaltung, und da waren lauter Prediger zugegen, schossen sich zwei als Cowboys verkleidete Prediger auf der Bühne der Evangeliumshalle mit Karnevalspistolen nieder. Zwischendurch trat ein blödelnder Hausmeister auf, eine Art billige Kopie des Saarländer Kabarettisten Heinz Becker, und gab seine Späße zum Besten. Evangelikale, wohin? Wir brauchen gar nicht mehr mit dem Finger auf die katholische Kirche und den Karneval zeigen, wenn es die Prediger selber schon machen. Manche erinnern sich auch noch an eine bestimmte Zeitschrift, die es inzwischen leider auch nicht mehr gibt, wo einmal ein Clown abgebildet war. Ich möchte es hier nur erwähnen. Das sind alles Kennzeichen, wo nicht mehr die klare biblische Linie ist, sondern wo man denkt, man muss sich der Welt anpassen, um die Welt zu gewinnen. Und es ist aber ein Irrweg, liebe Geschwister, weil in Amerika hat man jetzt schon die Entwicklung, dass die Jugendlichen scharenweise ihre Gemeinden verlassen. Warum? Sie sagen, wenn es bei uns so weltlich zugeht, kann ich doch gleich in die Welt zurückgehen. Ja? Wo unterscheidet sich denn noch ein solches seichtes Christentum, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, von der Welt? Oder Jesus House, wenn man diese harte Musik in die Gemeinden holt, noch Werbung dafür macht. Wie kann man denn die Jugendlichen dann noch aus den Diskos rausholen, aus diesem Sündenpfuhl? Für mich ist es unbegreiflich, und ich denke für viele von uns auch, und es gibt auch eine große Zahl von jüngeren Christen, die das auch nicht mehr nachvollziehen können. Es sind keineswegs nur die Älteren. Ich habe kürzlich von einem Bruder gehört, hat mir erzählt, dass der Pfarrer jetzt auch die modernen Sachen eingeführt hat und gesagt, die, die nicht kommen wollen, die sollen gleich ins Pflegeheim gehen. Also so wird also auch gekämpft schon gegen, sage ich mal, bibeltreue Christen. Und wir sollten auch nicht zu allem schweigen, sondern auch Flagge zeigen und sagen, das darf so nicht sein, das passt mit dem Wort Gottes nicht überein. Wagner sagt über den Gnadauer Verband: Das ist der gleiche Verband, in dem ein Pastor Ernst Modersohn sich fragte, ob es für bekehrte Christen zuträglich ist, Kirchenkonzerte zu besuchen, also klassische Konzerte, bei denen nicht bekehrte Künstler geistliche Texte singen. Solche Fragen haben wir sich noch vor 100 Jahren gestellt. Ja, und heute holt man die Welt in die Gemeinde. Nun komme ich aber zu noch etwas Schwerwiegenderem, nämlich zur Ökumenisierung der Evangelikalen. Und ja, lasst mich da auch schweren Herzens einige Beispiele nennen. Wir wissen ja, dass von der römisch-katholischen Kirche aus das Programm nie aufgegeben wurde, alle nach Rom zu ziehen. Ja, habe ich schon vor einem halben Jahr hier ausgeführt. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Da gibt es also die Vorstellung von der Fülle des Heils, die sich nur bei Rom findet, die sogenannten getrennten Brüder in den verschiedenen Kirchen und Konfessionen, sie haben nur Teile, ihnen fehlt die Fülle der sakramentalen Gnade und das Papsttum als das Leitungsamt und so weiter. In Wirklichkeit aber ist es ein falscher Geist, der dort wirkt. Und leider sind eine zunehmende Zahl von Evangelikalen offen dafür oder sogar diesem Geist verfallen. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen. Zum Beispiel muss ich erwähnen, die Konferenz bekennender Gemeinschaften, die sich hier für die Ökumene geöffnet hat. Kongress, es war jetzt ein Kongress in Bad Blankenburg sogar, wo zum ersten Mal meines Wissens letzten Herbst im Allianzzentrum katholische und orthodoxe Priester, Bischöfe aufgetreten sind im Zentrum der Deutschen Evangelischen Allianz als Redner. Und man hat auch eingeladen in die katholische Kirche dort zur Eucharistiefeier bei diesem bekenntnisökumenischen Kongress. Die Leitungspersönlichkeiten der Konferenz bekennender Gemeinschaften sind allesamt Johanniter. Und die Johanniter haben ja eine Verpflichtung zur Ökumene. Das steht in ihren Statuten drin. Diese Personen müssen also die Ökumene fördern. Also es wären hier die Namen Sauerzapf, Rüss und Beierhaus zum Beispiel zu nennen. Dann auch der schwäbische Pietismus. Und das war besonders schmerzlich auch, weil wir auch wirklich viel lernen durften von vielen dieser Brüder. Auch ich selber in meiner Studienzeit im Bengelhaus habe sehr viel gelernt, bin sehr dankbar für manches. Und auch in der Frühzeit haben diese Männer sehr viel gute Dinge gesagt. Zum Beispiel das Ende der historisch-kritischen Methode war für uns alle ein Buch, was uns sehr geholfen hat, als Studenten gegen die Bibelkritik zu argumentieren, unseres verehrten Lehrers Gerhard Meyer. Umso überraschter und auch schockierter war ich, als ich erfahren habe, eher zufällig, das war ziemlich geheim gehalten worden, durch einen Bruder, der ihn persönlich kennt, dass Gerhard Meyer sich hat ernennen lassen, als er Bischof war, zum stellvertretenden Prokurator der Initiative Unita Dei Christiani. Hat jemand schon davon gehört? Ja, ich komme gleich. Die Einheit der Christen heißt das. Und das ist eine Initiative, die das Ziel hat, alle Konfessionen zur Ökumene zusammenzuführen. Und der erste Prokurator ist also niemand anderes als Walter Kardinal Kasper, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Und Gerhard Meyer hat sich als sein Stellvertreter berufen lassen. Es gibt auch Bilder im Internet, wo sie sich umarmen, im Vatikan vor den Papstbildern und so weiter. Das war also für mich kein geringer Schock, wie ihr euch denken könnt. Und man kann es nicht verstehen. Ich lese nach wie vor die Kommentare auch mit Gewinn. Und viele beten auch für diese Männer. Es heißt zum Beispiel bei Unita Dei Christiani, ich zitiere aus den Statuten, da heißt es, es muss sich auf allen Ebenen durchsetzen, dass es zur Ökumene keine Alternative gibt, heißt es da. Einheit in versöhnlicher Vielfalt. Und dann heißt es sogar, zu den anderen Religionen, nicht nur Konfessionen, Religionen der Welt wollen wir freundschaftliche und friedliche Beziehungen pflegen. Das klingt ja recht neutral noch, aber es geht weiter, denn in den Statuten wird auch Assisi positiv zitiert. Sicher wissen die meisten, was in Assisi geschehen ist, wo man nicht nur christliche Konfessionen, sondern auch heidnische Religionen eingeladen hat zum Gebet, mehrfach. 1986, 2002 und zwischendurch und bis heute gibt es immer wieder solche interreligiösen sogenannten Gebetstreffen. Der eine betet zu Gott, der andere zum Ahnengeist, der dritte zu Manitou. Ja, man hat auch Indianer eingeladen und so weiter. Es ist also ein Gräuel vor dem Herrn, was da abläuft. Und wir können nicht verstehen, dass solche Brüder, die einen solchen Durchblick in anderen Fragen hatten und vielleicht auch noch haben in manchen Bereichen, solche Dinge unterstützen. Möge Gott uns allen da gnädig sein. Wir müssen auch nennen die Deutsche und weltweite Evangelische Allianz. Ich bin sehr gespannt, was der Vorsitzende der russischen Allianz uns morgen erzählen wird. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt schon unter unserer Mitte ist. Aber ich muss einmal die weltweite und deutsche Evangelische Allianz hier nennen. Dr. Rolf Hille, mit dem hatte ich vor 3 Jahren auch ein persönliches Gespräch über diese Fragen, ist beteiligt an Verhandlungen mit einer Theologengruppe des Vatikans mit dem Ziel einer gemeinsamen Erklärung. Hat er mir auch bestätigt, aber die Erklärung ist noch nicht verabschiedet, bis jetzt. Kann aber jederzeit verabschiedet werden. Genauso wie man hinter verschlossenen Türen in den 90er Jahren die Kasseler Erklärung verabschiedet und der ahnungslosen Gemeinde präsentiert hat. Kasseler Erklärung mit den Pfingstgemeinden, ja. Das war also eine Nacht- und Nebelaktion. Kein Mensch hatte davon gewusst, außer führenden Leuten. Denkt immer an das Bild vom Fisch. Also das ist einfach, ich muss nur sagen, eine Heimlichkeit, die unser Herr Jesus nicht gekannt hat. Er hat frei und öffentlich verkündigt. Und wenn die Dinge so biblisch und gut sind, warum schenkt man dann der Gemeinde nicht reinen Wein ein? Jetzt im Mai ist wieder geplant in Stuttgart, und das ist, denke ich, durchaus in der Linie von Assisi sogar zu sehen, was da stattfindet. dieses Miteinander von Europa, zweiter Kongress. Ich war beim ersten Kongress als Beobachter dabei, damals noch im Auftrag der Bekenntnisbewegung, und kann nur sagen, es war schauderhaft, was ich da sehen musste. Man hat Polonaise durch den Saal getanzt, Freikirchler, katholische Bischöfe, Orthodoxe, alle möglichen haben da Polonaise getanzt. Und die Judy Bailey hat den Saal angefeuert mit ekstatischen Rhythmen, mit harter Rockmusik. Und ja, ich muss jetzt auch wieder Namen nennen. Es war auch unbegreiflich, vielleicht bisher, dass eben auch unser geschätzter Ulrich Parzani nicht nur als Redner beteiligt war, sondern, man höre genau hin, als Veranstalter, als Mitveranstalter dieses Kongresses, wo es darum ging, Europa zu vereinigen. Jeder, der ein bisschen prophetische Ahnung hat, weiß vielleicht, was Europa ist im Tiefsten. Europa, Zentrum des neuen Römischen Reiches, das vierte schauderhafte Tier nach Daniel 2 und 7, Offenbarung 13, Offenbarung 17 folgende. Das kann ich jetzt hier nur andeuten. Und er hielt einen Vortrag zu dem Thema, Europa braucht Christus. Mir kam es geradezu vor, wenn jemand sagt, der Antichrist braucht Christus. Versteht ihr, wenn man weiß, was Europa bedeutet, worauf es hinausläuft. Gestern in Idea habe ich gelesen, dass jetzt in Frankreich ein Abgeordneter verurteilt wurde zu 3000 Euro Geldstrafe, weil er eine angebliche Hassrede gehalten hat. Er hat Homosexualität als schädlich bezeichnet, jetzt sinngemäß, und muss 3000 Euro Strafe zahlen. So weit sind wir in diesem modernen Europa. Ich habe vor einiger Zeit bereits eine Zeitschrift mit der Überschrift rausgebracht, Europa auf dem Weg zur Diktatur. Kommt eine Christenverfolgung in Europa? Es ist zwar das Antidiskriminierungsgesetz jetzt noch nicht in seiner härtesten Fassung verabschiedet worden, sicherlich durch die Gebete vieler, auch von uns, aber es geht immer weiter in diese Richtung. Wir sehen es jetzt auch in Frankreich. Wie lange darf man noch solche Vorträge halten in unserem angeblich freien Abendland hier? Nutzen wir die Zeit, die uns noch bleibt, auch die Kassetten, die noch aufgenommen werden. Wahrscheinlich, wenn es endzeitlich weiterentwickelt, wird es nicht mehr unbedingt allzu lange möglich sein. Und dieser Europatag, da wird eine Euphorie erzeugt für Europa. Und was mir aufgefallen ist, es wird zwar gesagt, auch von Ulrich Parzani, Europa braucht Christus, aber es wurde mit keinem Wort gesagt, allein Christus. Und genau darauf kommt es an. Irgendwann ist bei mir der Groschen gefallen. Sie reden alle von Christus. Sie können aber im nächsten Atemzug auch von Buddha und anderem reden. Jetzt nicht Parzani, ja, versteht mich nicht falsch. Aber es war auch zum Beispiel Chiara Lubich dabei als Veranstalterin, Andrea Riccardi, und die laden Buddhisten, Hindus und die alle ein. Und die sind auch zusammen mit Parzani als Veranstalter aufgetreten. Gemeinsam für Europa. Und es machen diesmal über 170 Organisationen mit. Evangelikale, katholische, orthodoxe, evangelische, alles zusammen. Man muss sich diese Liste mal durchlesen. Dann denkt man, es ist kaum noch einer übrig geblieben, der da nicht mitmacht. Sehen wir, wie weit die Stunde fortgeschritten ist? Vielleicht werde ich mal im nächsten Heft die Liste abdrucken, dass wir einfach wissen, im Zeitjournal, welche Gruppen da alle schon dabei sind. Vom CVJM und noch was und was alles. Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen. Sicherlich viele durchschauen das nicht. Aber ich sage, die führenden Leute wissen doch sicherlich ganz genau, was sie machen. Auch wenn sie vielleicht nicht denken, dass Europa antichristlich sei. Sie lassen sich von dieser Europa-Idee faszinieren. Und das heißt nichts anderes als verzaubern, faszinieren. Und ja, es wird wieder wahrscheinlich jetzt stattfinden im Mai, wenn nicht Gott vorher eingreift. In fröhlicher Gemeinschaft mit extrem charismatischen, marianisch-katholischen und interreligiös aktiven Gruppen, Fokularbewegung, Sant'Egidio, Schönstattbewegung, Totus Tuus und so weiter und so weiter. Alles zusammen jetzt. Dann darf ich hier nochmal sagen, Nadauer Gemeinschaftsverband, auch keine Abgrenzung zur Ökumene mehr, wie es früher war. Als noch Linhard Pflaum und andere Brüder führend waren, wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt habe ich ein Interview gelesen und Sie sicherlich auch in der Nummer 40 von IDEA 2002 von Christoph Morgner, dem Präses. Er hat gesagt, wörtlich, Obwohl die Gemeinschaftsbewegung in den evangelischen Landeskirchen keine geordnete Beziehung zur katholischen Kirche pflegt, habe ich keine Berührungsängste. Er hat dann auch gesagt, dass er auch schon katholischen Kirchen gepredigt hat und so weiter. Und dann heißt, dieser konfessionsübergreifende Zug lässt sich im Pietismus der größten Erneuerungsbewegung in unserer evangelischen Kirche durchgängig feststellen, behauptet er. Und weiter, wir sind allen verbunden, die Christus nachfolgen, ganz gleich zu welchem kirchlichen Lager sie gehören. So einfach klingt das. Allen, die Christus nachfolgen. Darf ich es einmal so sagen? Soweit wird er wohl nicht gehen, aber in den Sekten behauptet auch jeder, wir folgen Christus nach. Wo setzen wir die Grenze? Haben wir überhaupt noch Abgrenzungen und Absonderungen von unbiblischen Strömungen? Es ist gerade vor einigen Tagen, vielleicht haben es manche auch bekommen, diese Zeitschrift erschienen, Evangelikale, wer sie sind, was ihnen wichtig ist. Es ist interessant, wer hier als auch repräsentativ abgebildet ist alles und wer auch alles nicht, nebenbei bemerkt. Eben kein einziger konservativer Evangelikaler dabei. Und hier sagt zum Beispiel auch Christoph Meugner, was er nicht gut findet. Ich kann mich nicht identifizieren mit besserwisserischer Theologie, die vor allem Zäune aufrichtet und sich von anderen abgrenzt. Ja, das will er also nicht, auf keinen Fall will er das haben. Und dann heißt noch, und den Satz fand ich sehr gefährlich, als Evangelikale haben wir ein Fundament, aber wir sind keine Fundamentalisten. Unser Fundament ist keineswegs die Bibel, sondern allein Jesus Christus. Der hohe Wert der Bibel besteht darin, dass sie uns mit Jesus bekannt macht. Ja. Aber merkt ihr, wie der Kampf gegen die Bibel im eigenen Lager schon eröffnet ist? Wie kann man denn sagen, die Bibel ist nicht unser Fundament? Er mildert dann zwar mit gewissen Begriffen ab, aber so ähnlich hat sie auch Ulrich Eggers vor einiger Zeit gesagt, wir sind nicht bibelgläubig, sondern jesusgläubig. Kann man das wirklich gegeneinander ausspielen? Das eine Wort ist das schriftgewordene Wort und das andere Wort ist das fleischgewordene Wort. Und wir haben das fleischgewordene Wort nur durch das schriftgewordene Wort. Wir können das nicht trennen. Ja. Das ist alles das, was ich bezeichne als versteckte Bibelkritik im evangelikalen Lager. Stehen wir im Zeitalter des Glaubensabfalls? Es heißt im 7. Sendschreiben der Johannesoffenbarung an die Gemeinde zu Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das ist diese Endzeitgemeinde Laodicea mit ihrer Lauheit, die keine klaren Abgrenzungen mehr vornimmt. Die sagt hier Gott und hier die Welt und alles lassen wir herein, damit wir möglichst viele gewinnen. Man hat ja gute Ziele, das sprechen wir auch niemandem ab. Ja, aber man setzt die falschen Methoden ein. Man meint, durch Weltöffnung bekommen wir die Welt in die Gemeinde und merkt gar nicht, dass die Welt die Gemeinde so überwuchert, dass die Gemeinde zur Welt wird. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Wenn das nur jeder begreifen könnte, diese einfache Logik, nicht? Dann würde manches nicht so aussehen, wie es heute in vielen Gemeinden ist. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Nun Laodicea-Wesen. Rainer Wagner führt in seinem Werk Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene hierzu Folgendes aus, ich zitiere. Laodicea-Wesen, also Lauheit, ist die größte Gefahr für die organisierten Gemeinden der verschiedensten Traditionen, die in der Endzeit bestehen werden. Der große Abfall muss unter diesen wirklichen Christen, die unmittelbar vor Jesu Wiederkunft leben, erfolgen. Nicht Namenschristen, sondern Menschen und Bewegungen, die einst echte Christen waren, sind es, die zu der lauen Pseudo-Gemeinde von Laodicea gehören. Sind Sie das klar? Ja? Vertraute Namen. Und wir wollen jetzt nicht mit Stein werfen, es kann auch jeder wieder umkehren. Gott schenkt noch Gnadenzeit, wollen wir auch beten. Auch wir wurden immer wieder von Gott korrigiert, auch ich selber und bin dankbar. Aber wir müssen uns klar machen, es sind nicht die Weltleute, sondern es sind solche, die mal wirklich dabei waren, die Lichter auch waren, die die plötzlich lau geworden sind. Und es kann auch jeden treffen, möge der Herr uns gnädig sein. Also solche, die einst echte Christen waren, schreibt Wagner. Und dann sagt er weiter, sie sind geistlich so verdorben, dass Jesus sie ausspucken muss. Die fehlende Abgrenzung gegen Einflüsse aus der Welt brachte Laodicea die Lauheit. Diese Lauheit ist der Abfall vom Glauben. Jakobus 4, Vers 4, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Soweit Rainer Wagner. Und bereits 1963, in geradezu prophetischer Weise, richtete Frau Dr. Gertrud Wasserzug, die langjährige geistliche Mutter der Bibelschule Beatenberg, angesichts der rasch anwachsenden ökumenischen Bewegung das folgende warnende Wort an eine endzeitreife Christenheit. In ihrer Schrift ein ernstes Wort zur ökumenischen Bewegung. Ich zitiere. Sie sagt, wir wissen, dass wir uns mit unserer kritischen Zurückhaltung außerhalb der größten kirchlichen Bewegung unserer Zeit stellen. Wir wissen, dass wir damit den Weg wählen, außerhalb des Lagers zu gehen, um Jesu Schmach zu tragen. Es wird die große Zeit der Verfolgung der wahren Gemeinde Jesu einsetzen durch die Kirche des Abfalls. Also ich sage nochmal, die Kirche des Abfalls verfolgt die Gemeinde Jesu. Verstehen wir? Erleben wir das nicht heute auch schon zunehmend? Gertrud Wasserzug sagt weiter, wir werden dann als die Ketzer der neuen Zeit der Kirche gebrandmarkt und verfolgt. Wir sehen deutlich, dass die Entwicklung dieser größten kirchlichen Bewegung, der ökumenischen Bewegung, hinführen muss zu dem, was der Prophet des Neuen Testaments in der Offenbarung sieht, nämlich eine Kirche des Abfalls, eine Weltmachtkirche. Macht, Einfluss, politischer Einfluss, miteinander für Europa. Merken wir, wo das lang geht? Weltmacht. Und dann sagt sie, wir müssen uns bereit machen zu dem größten aller Kämpfe, zu einer Auseinandersetzung innerhalb der christlichen Kirche zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Christus und Antichristus, zwischen dem Heiligen Geist und dem falschen Propheten. Lasst uns der Versuchung einer unbiblischen Vereinigung widerstehen, wie Jesus ihr widerstanden hat. Und lasst uns völlig klar die Bewegung unserer Zeit sehen und beurteilen und Stellung dazu nehmen. Wer Ja zu Jesus und der Einheit der wahren Gemeinde sagt, nach Johannes 17, der muss Nein sagen zu einer organisatorischen Vereinigung von Kirchen, die auf einem menschlichen Fundament aufgebaut ist, die von einem menschlichen Geist durchströmt ist und ein menschliches Ziel hat, ein humanistisches Ziel, Weltverbesserung, Weltvereinigung, Welthumanismus. Das ist ja heute das große Ziel. Der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Moslem ein besserer Moslem, der Christ ein besserer Christ, alles in seinem Rahmen. Und große Toleranz, postmoderne Beliebigkeit, keiner tut dem anderen weh. Das ist dieser Zeitgeist nach der Auflösung aller Werte durch die 68er, haben wir jetzt die postmoderne Beliebigkeitsreligion. Und nicht mehr die Klarheit in der Lehre, die Abgrenzung. Das merken wir auch, Ausnahme natürlich hier bei evangelikalen Büchertischen, wie viel Beliebigkeitswohlfühlliteratur, harmoniebedürftige Literatur sich findet, aber kaum noch Warnendes und Abgrenzendes und Aufklärendes. Ich habe deshalb heute ganz bewusst alle Bücher mitgebracht, die wir bisher rausgebracht haben, über Aufklärung, über Abgrenzung von ihr Lehren. Also ich habe mich da ziemlich abgeschleppt im Zug. Aber ich dachte, ich bringe euch das heute mal alles mit. Das liegt hinten aus. Machen wir weiter im Thema. Die Bibelfrage, liebe Geschwister, das ist die entscheidende Frage. Die Bibelfrage. Denn da entscheidet sich alles. Wir haben schon gehört bei Christoph Meugner diese Problematik jetzt. Aus dem Verhältnis zur Bibel ergibt sich entweder ein fester, klarer Standpunkt oder aber ein Schwanken und Spekulieren auch auf anderen Gebieten. Das Verhältnis zwischen Pietismus und Bibel war schon bei den Vätern nicht immer ganz eindeutig. Es gab auch da schon mancherlei Aufweichungen. Inzwischen ist die Flut der Aufklärung mit ihrer historisch-kritischen Methode oder Bibelkritik dahin gebraust. Und es tobt ein Kampf, nicht mehr nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Pietismus. Zum Beispiel haben wir ja miterlebt in den letzten Jahren die große Diskussion innerhalb der KBA, Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten, was dann schließlich zu einem Kompromiss, man höre, zu einem Kompromiss führte. Und zwar, dass beide Positionen als bibeltreu anerkannt werden. Die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift in allen Fragen, auch in naturwissenschaftlichen, geografischen Fragen, irrtumslos, in allen Fragen, nicht nur Glaubens- und Lebensfragen, auch eben die Sechstageschöpfung, Sintflut, das wird durchaus noch als bibeltreu anerkannt. Da freuen wir uns natürlich. Ja, ist fast zum Lachen, aber okay. Wird noch als bibeltreu anerkannt. Daneben wird aber auch die gemäßigte Bibelkritik einer sogenannten Hermeneutik der Demut als bibeltreu anerkannt. Hauptvertreter ist ja bekanntlich Dr. Heinz-Peter Hempelmann, Bad Liebenzell. Und diese Hermeneutik der Demut ist so verklausuliert, philosophisch formuliert, dass sie das einfache Gemeindeglied kaum versteht. Wahrscheinlich absichtlich so formuliert. Ich versuche es einfach zu erklären, jetzt frei. Demut, also ich würde meine Theologie nie Theologie der Demut nennen. Das widerstrebt mir sowas, das nebenbei bemerkt. Aber lassen wir es mal so stehen. Hermeneutik der Demut. Wer demütig ist, weiß immer nur der andere oder Gott. Ich selber kann es gar nicht wissen. Ja, das versteht ihr. Aber okay, Hermeneutik der Demut. Da wird also gesagt, wir können über die Bibel nichts Letztgültiges aussagen. Wenn wir das machen würden, wären wir nicht demütig und würden uns über die Bibel stellen und damit die Stelle Gottes einnehmen. Habt ihr das verstanden? Das wird natürlich hier philosophisch schwieriger formuliert alles. Es kommt von der Aufklärungsphilosophie her, diese Sicht des methodischen Zweifels auch und so weiter, Descartes und Kant, die Kantische Philosophie, möchte ich euch jetzt ersparen hier. Aber jedenfalls geht es darum, wir können nichts Gewisses sagen, wir müssen so demütig sein. Und wenn jemand sagt, die Bibel sei irrtumslos, dann nimmt man einen Standpunkt oberhalb der Heiligen Schrift ein und behauptet ja etwas, was wir gar nicht sagen können. Also es ist paradox in sich, ja, dieses ganze Gedankengebäude, es ist philosophisch bedingt, aber was dabei übersehen wird und was mich verwundert, dass man das übersieht, die Bibel spricht ja selber davon, dass sie durch und durch Gottes Wort ist, dass sie keine Irrtümer enthält, ja. Wir müssen die Bibel wirklich ernst nehmen, dann sehen wir, dass sie irrtumslos ist. Ja, aber die Bibelfrage, das ist die entscheidende Frage. Und so hat bereits der bekannte frühere Vizepräses des Gnadauer Verbandes, Friedrich Heidmüller, bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Folgendes geschrieben. Wir haben es neu abgedruckt in dem Buch von Heinrich Jochums. Die Bibel ist Gottes Wort. Dieses grüne Buch. Ja. Da hat er gesagt, so liegen heute die Dinge, bereits in den 60er Jahren. Neben dem Haufen der radikalen Bibelkritiker der Bultmann-Schule, Professor Bultmann, Entmythologisierung, ist vielleicht bekannt, ja. Neben diesen radikalen Kritikern, die die Bibel wie ein Gebäude auf Abbruch behandeln, neben diesen steht die lange und breite Front der sogenannten gemäßigten bibelkritischen Theologen und Pfarrer, die für die Gemeinde Jesu deshalb eine große Gefahr sind, weil sie durchweg die zentralen Wahrheiten der biblischen Botschaft, zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis, bejahen und verkündigen. Aber es hilft alles nichts. Auch sie untergraben und zerstören mit ihrer Bibelkritik das Vertrauen zu der vom Heiligen Geist inspirierten Offenbarung Gottes, wie sie uns im Bibelwort überliefert ist. Zitat Ende, sagt Heidmüller bereits vor 40 Jahren. Und zwar deshalb, weil sie eben die Bibel nicht in allen Punkten für irrtumslos halten. Nur in den zentralen Heilstatsachen. Und so unterscheidet man heute auch künstlich, typisches Theologenproblem wieder, diese Begrifflichkeit, zwischen unfehlbar und irrtumslos. Im Deutschen gibt es da im Prinzip keinen Unterschied. Ja? Aber in der Theologensprache wird einer gemacht. Unfehlbar heißt, dass die Bibel unfehlbar ist, wo es um unser Glaubensleben geht, um unser Heil. Irrtumslos heißt zusätzlich, dass sie auch irrtumslos ist, wenn es um naturwissenschaftliche Dinge geht. Sintflutbericht, Entstehung der Bibelbücher, geschichtliche Tatsachen, Petrus wirklich als Autor der Petrusbriefe und so weiter und so fort. Wenn ich übrigens zu langsam rede, müsst ihr mir ein Zeichen geben. Entschuldigung, wenn's. Aber ich versuche in der Kürze der Zeit möglichst viel Informationen weiterzugeben. Also, habt verstanden den Unterschied? Unfehlbar nur in Heilsdingen, irrtumslos auch in allem, was noch darüber hinausgeht. Und das wird dann als Fundamentalismus gebrandmarkt, wenn man die Bibel noch zusätzlich für irrtumslos hält. In dem Sinne, wenn es so gemeint ist, lasse ich mich gerne als Fundamentalist bezeichnen, weil ich sage so, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Wenn ich einen kleinen Abstrich am Wort Gottes mache, wo soll man da noch halten? Ja? Und für mich ist die Bibel absolut glaubwürdig. Ich werde morgen auch Beispiele bringen, oder übermorgen, wo es um die Frage geht, den Glauben verteidigen, die vielen erfüllten Prophezeiungen zum Beispiel. Aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Jetzt möchte ich zum Schluss uns noch ein bisschen Zeit, ich habe noch eine halbe Stunde, glaube ich, 20 Minuten. Oder sollen wir eine Strophe singen zwischendurch? Also, ich versuche bis Viertel fertig zu sein und dass wir auch noch Zeit zu Fragen haben. Weil das Thema ist wirklich brisant, es geht unter die Haut und wir müssen auch wissen für uns, wo sind Alternativen? Ist auch noch wichtig. Aber jetzt deshalb einmal abschließend diese 7 Punkte, diese Wünsche an den Pietismus oder den Evangelikalismus, wenn man so bezeichnen soll. Falls man sich überhaupt dazu jetzt noch zählt, das hat ja auch gute Dinge gehabt. Es ist nur heute so unterwandert worden. Wohin geht der Evangelikalismus? Entweder er geht weiter auf dem eingeschlagenen Weg und wird eins mit der Endzeitkirche, der Weg der breiten Masse, der breite Weg, oder er geht auf dem schmalen Weg. Die kleine Schar, die die Verheißung hat, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12, Vers 32. Und nun diese 7 relativ kurzen Punkte. Erstens, wir Evangelikalen, wenn man uns das so nennen wollen, ja, vorausgesetzt, egal, wir sollten wieder umkehren zum unverfälschten, unverkürzten, unfehlbaren und irrtumslosen Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift. Das heißt, wir sollten nichts zur Bibel hinzufügen und nichts wegtun. Offenbarung 22. Das heißt konkret, wir sollten philosophische und theosophische Spekulationen, also Hinzufügungen, ebenso vermeiden wie die Infragestellung und Verkürzung des Wortes Gottes durch jegliche Form von Bibelkritik. Und die Bibel sollten wir auch in den naturwissenschaftlichen Fragen ernst nehmen. Sie ist sicherlich kein Naturkundebuch, das ist nicht ihre Absicht. Sie ist ein Heilsbuch, das ist richtig. Aber wenn sie etwas sagt über die Schöpfung, ist sie auch irrtumslos, weil Gott selber hier spricht. Philipp Jakob Spener, der Begründer des Pietismus, hat in seinen Pia Desideria 1675 ausgeführt, Zitat, das Wort Gottes wird das vornehmste Mittel sein, das die Kirche braucht, um in einen besseren Stand zu kommen. Zitat Ende. Heute sprechen wir vielleicht lieber von Gemeinde Jesu. Zweiter Punkt. Allein der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, soll im Zentrum unseres Glaubens stehen. Insbesondere Jesus Christus als der einzige Weg zu Gott, dem Vater, als der einzige Herr und Erlöser, der das vollkommene und vollständige, einmalige Opfer für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Das heißt nun abgrenzend, dass wir Evangelikalen Acht geben sollten, dass wir im ökumenischen Zeitalter der Endzeit nicht einen anderen Christus annehmen, etwa einen Christus in der Hostie oder einen Christus, der auf einer gnostisch-kabbalistischen Stufenleiter von Geistwesen steht oder uns in mystischer Weise in einer Ikone begegnen soll angeblich. Vor allem aber keinen Christus, der in einer Linie mit Showunterhaltern und Lachkünstlern zitiert wird. Das ist keine Erfindung von mir, ist wirklich geschehen bei Christabel 2002, wo es eine Lachparade gab, mit verschiedenen Teilnehmern, unter anderem auch, wie es hieß, Jesus Christus. Eine schreckliche Gotteslästerung. Und man merkt es nicht mehr. Man merkt es nicht mehr. Nein, Gott ist ein heiliger und allmächtiger, ein reiner Gott. Die Volksbibel passt nicht zu ihm und kündet von einem Götzen, den sich Menschen selber gemacht haben. Und keine erfundene Gestalt ist Gott, sondern er ist unser Schöpfer. Wir müssen ihm einmal Rechenschaft ablegen für jedes unnütze Wort, das wir auch geredet haben. Und auch für alle falschen Lehren. Möge der Herr uns da allen auch gnädig sein. Vor allem, wenn wir noch auf die Ökumene blicken, das habe ich auch erwähnt im Blick auf diesen Punkt, möchte ich auch ein Zitat bringen von Spener, das man heute schamhaft im Pietismus verschweigt. Wird schamhaft verschwiegen, dieses Zitat von pietistischen Führern. Und zwar, das heißt folgendermaßen, auch aus den Pia Desideria. Spener hat geschrieben, 1675, er ist ja der Begründer des Pietismus, wie man ihn so sieht. Wir können einmal Gott nicht genügend Dank für solche Wohltat sagen, dass er uns durch das selige Reformationswerk aus der römischen, babylonischen Gefangenschaft herausgeführt und in die selige Freiheit gesetzt hat. Philipp Jakob Spener. Dritter Punkt. Wir Evangelikalen sollten mit der biblisch-reformatorischen Erkenntnis ernst machen, dass der Mensch nicht aufgrund seiner eigenen Werke gerettet wird, sondern allein aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch die Erlösung Jesu Christi, die der bußfertige Sünder im Glauben erfasst. Gute Werke sind nicht Voraussetzung der Errettung, sondern deren notwendige Folge, geschenkte Folge auch. Wir können nicht durch Werke selig werden, aber als Erlöste tun wir aus Liebe und Dankbarkeit gute Werke. Das spricht gegen die billige Gnade, aber auch gegen jeden Perfektionismus einer selbstgemachten Frömmigkeit. Ich wollte das auch erwähnen, weil das auch eine Gefahr ist in einem humanistisch verfälschten Evangelium, wo man sich mit politischen Bewegungen zusammenschließt. Viertens, wir Evangelikalen sollten zurückkehren zu der Erkenntnis und dem Vertrauen, dass Gott die Macht hat, durch sein richtig gepredigtes Wort, und das heißt durch sein bibeltreu gepredigtes Wort, Menschen zu bekehren. Abgrenzend heißt das nun, dass wir keine Formen, Mittel und Methoden in Gottesdienst oder Evangelisation verwenden sollten oder auch verwenden müssen oder brauchen, die von diesem Wort Gottes ablenken oder gar in Widerspruch zu ihm treten. Konkret ergeben sich folgende Fragen. Stellen Rahmenprogramme, die der Fernsehunterhaltungskultur entnommen sind, das Wort vom Kreuz, das für diese Welt ein Ärgernis ist und ein Ärgernis bleibt, nicht auf eine Ebene dieser Welt? Das Wort vom Kreuz wird praktisch mit der Welt gleichförmig gemacht durch Unterhaltungsrahmenprogramme. Ein Beispiel von einer Pro-Christ-Evangelisation, was ich miterlebt habe. Mitten in einer Predigt von Ulrich Parzani wurde ein Schauspiel gebracht, das sehr anstößig war mit, ich möchte jetzt nicht so alles sagen hier, aber es war für mich so anstößig. Da wurde also Unterwäsche gezeigt und alles Mögliche und dann ein Kreuz, an das Müll genagelt war. Man mag darüber diskutieren, über die Symbolik, trotzdem fand ich es geschmacklos und es hat einen völlig aus der Predigt gedanklich herausgeworfen. Also das sind Rahmenprogramme, die der Fernsehunterhaltungskultur entnommen sind. Weltförmiges Christentum. Stattdessen sollten wir biblisch tiefgründige Auslegungen erarbeiten und auch hören und auch Lieder, die das unterstreichen und nicht durch übergroße Lautstärke oder fleischliche Stimulierung des Leibes zudecken. Ich möchte ein Wort sagen zur Rock- und Popmusik. Sie spricht sehr stark den Leib und das Fleisch an und nicht Geist und Seele. Das ist eindeutig. Ja. Gehen Sie mal oder gehen Sie mal lieber nicht in eine solche Veranstaltung, aber Sie werden dann merken, wie Sie automatisch anfangen zu wippen, zu hüpfen, sich zu bewegen. Also das spricht eindeutig das Fleisch an und auch die Sexualität und diese Dinge, das ist auch extra so gemacht, diese Musik. Und ich möchte einmal auch unter uns so sagen, es ist ein millionenschwerer Markt, auch die sogenannte christliche Rock- und Popmusik. In Deutschland ist er noch nicht millionenschwer, aber in USA, bei uns ist er auch schon ziemlich wachsend. Aber das ist ganz klar, dass da auch Kasse gemacht wird mit diesen Dingen. Ich will nicht absprechen, dass es da auch Künstler gibt, die es durchaus subjektiv ernst meinen. Ja, wir wollen nicht ungerecht sein. Ich habe selber auch Lieder geschrieben, die zum Teil in einer Weise vertont wurden, dass mir heute die Haare zu Berge stehen, die ich gar nicht mehr anhören kann. Und wenn es Gott noch schenkt, möchte ich die alle einmal umschreiben noch. Und andere Melodien und die Arrangements stammen ja ohnehin nicht von mir. Aber ich habe manchmal auch Melodien geschrieben meiner Studienzeit, die ich heute so nicht mehr schreiben würde. Aber müssen wir uns auch korrigieren lassen durch den Geist Gottes, wenn er uns zeigt, das solltest du nicht so machen. Also kein fleischliches Christentum, nicht Stimulierung des Fleisches, sondern geistig und seelisch sollten wir den Menschen ansprechen. Also seelisch ist auch eine Gefahr, Entschuldigung, das muss ich auch erwähnen. Der Geist sollte angesprochen werden. Das andere kann mitschwingen. Ein Lied kann auch einen Rhythmus haben. Dagegen sage ich jetzt nichts, aber es darf nicht dominieren. Es muss verständlich sein. Es muss zu unserem Herz sprechen. Es muss Buße in uns wirken und nicht Verweltlichung. Buße ist das Gegenteil von Weltgeist. Fünftens. Wir Evangelikalen sollten daran festhalten oder es wieder ganz neu lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht zu verschweigen. Beides gehört zusammen, untrennbar. Wahrheit und Liebe. Vergleiche Epheser 4, Vers 15. Früher hat man die Wahrheit oft so lieblos gesagt, so mit der Keule gekommen. Heute ist oft so, dass man sich aus lauter Liebe nicht mehr getraut, die Wahrheit zu sagen. Auch das ist falsch und unbiblisch. Das möchte ich auch diesen evangelikalen Führern zurufen. Sagt doch auch wieder die Wahrheit. Nicht nur alles Liebe und Einheit und Vermischung, sondern die Wahrheit muss wieder verkündigt werden. Wenn man heute das noch sagt, dann wird man sehr schnell als Friedensstörer und als Querulant beiseite geschoben und gebrandmarkt. Dann sechstens, das ist ein sehr heikler Punkt jetzt, aber ich sage ihn trotzdem. Wir Evangelikalen sollten uns fragen, ob wir auf Gedeih und Verderb in einer Kirche bleiben können, die sich in immer größeren Schritten von Gottes Wort und seinen Geboten entfernt. Ich habe jetzt mit großem Erstaunen gelesen in diesem Proheft über Evangelikale, Nummer 1 2007 von der KEP herausgegeben, was Peter Hane hier so sagt, den ich in vielem auch schätze, aber hier schreibt er einige Sätze, die mich sehr schockiert haben. Er sagt zum Beispiel, dass Pro Christ, Bibel TV, IDEA, die Christustage oder der Kongress christlicher Führungskräfte inzwischen fest zum protestantischen Profil gehören und Mission zum Hauptwort wurde, knüpft an die urdeutschen und urprotestantischen Wurzeln des Pietismus an. Das Schubladendenken der Vorgestrigen, nochmals, das Schubladendenken der Vorgestrigen hat längst einem zukunftsgerichteten Miteinander Platz gemacht, das wohl nirgends besser symbolisiert wird als in der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, wo Pro-Christ-Prediger Parzani auf Einladung des EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Huber regelmäßige Gottesdienste mit dem Glaubensruf verbindet. Gut, man mag sich auch ein Stück weit darüber freuen. Andererseits muss ich sagen, dieser absolute Pluralismus in der EKD, aber nicht nur in ihr, passt nicht mit einer klaren biblischen Linie zusammen. Wir haben hier eine Situation, dass zwar einerseits auch Mission wieder betont wird, wie auch immer die nun gefüllt wird, ist eine andere Frage, aber andererseits auch Homosegnungen in immer mehr Landeskirchen und Bibelkritik und feministische Bibelausgaben in Anführungsstrichen ohnehin verbreitet sind. Es gibt jetzt im Rheinland sogar nicht nur eine sogenannte Bibel in gerechter Sprache mit feministischer Umdeutung, sondern auch schon eine Agenda, eine Gottesdienstanweisung in dieser sogenannten gerechten Sprache, wo auch gebetet wird, dass Gott, es heißt so ziemlich wörtlich, es stand in der vorletzten Idee, den Schwulen und Lesben helfen möge, dass sie sich entfalten können und so weiter und so fort. Können wir in Gedeih und Verderb in einer Kirche bleiben, in der alles möglich ist und alles Unmögliche möglich wird? Jahrelang haben Evangelikale gesagt, auch im Nadauer Verband Spitzenleute haben gesagt, wir harren noch aus, aber wenn die Homosegnung kommt, dann treten wir aus. Ist sie jetzt gekommen oder nicht? Und was machen die Pietisten? Bleiben drin. Die besten Kirchensteuerzahler. Gut, ich will jetzt niemand zu nahe treten, jeder muss von seinem Gewissen her prüfen und es betrifft genauso mit zeitlicher Verzögerung auch eine zunehmende Zahl von Freikirchen. Wir haben das bei den Methodisten, eine Bischöfin jetzt auch und so weiter. Bei den Baptisten wird jetzt auch schon immer mehr verwässert. Oder hier ist ein Fachmann, der kann uns noch mehr sagen, der Bruder Fritschle, der das auch dort schon durchlitten hat. Also es ist keineswegs nur ein landeskirchliches Problem, sondern auch ein freikirchliches. Und deshalb, so möchte ich es einmal sagen, ist die schnellst wachsende Bewegung heute die Bewegung der unabhängigen Gemeinden, die sie wirklich vor Ort versammeln, in Hauskreisen, in Minigemeinden, in Versammlungen, die Bibel lesen, miteinander beten. Möge jeder prüfen, wie auch vor Ort bei ihm die Situation ist. Ich rufe jetzt hier nicht pauschal zum Kirchenaustritt auf, aber ich möchte es einfach zum Nachdenken geben, was wir vor über 10 Jahren einmal so formuliert haben, in diesen 95 Thesen 1996. Da heißt es nämlich folgendermaßen: Der einzelne Gläubige ist aufgerufen, anhand der Heiligen Schrift selber zu prüfen, inwieweit seine Gemeinde und Kirche auf der Grundlage des Wortes Gottes steht oder nicht steht. Ja. Wo er Abweichungen oder Missstände erkennt, soll er diese öffentlich in seiner Kirche benennen. Auftreten nennt man das auch. Vor dem Austreten auftreten. Handelt es sich um schwerwiegende Missstände und werden diese trotz mehrmaligen Protests nicht abgestellt, bleibt ihm nur entweder das Leiden oder der Kirchenaustritt. Solange es geht, sollte er allerdings nicht austreten, sondern auftreten, mit F. Die Missstände können jedoch so groß werden, dass wir einen Gläubigen aus Gewissensgründen und Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus ein Austritt unausweichlich wird, nämlich dann, wenn eine Kirche als Gesamtheit Gesetze beschließt, die Irrlehre und Sünde gutheißen und verbindlich machen. Gutheißen und verbindlich machen. Und dann zum Trost noch gesagt, tritt der Gläubige aus einer Kirche aus, die sich in ihren Grundartikeln und Lebensäußerungen sehr weit von der Heiligen Schrift entfernt hat, dann darf er gewiss sein, dass er nicht aus der Kirche Jesu Christi austritt, sondern nur aus einer Institution, die sich zu Unrecht noch Kirche nennt. Die Frage stellt zum Beispiel jetzt ganz massiv im Rheinland, das sagen selbst Pfarrer, die da noch tätig sind, in Idea nachzulesen, ob das nur noch eine Kultversammlung ist, wenn zum Beispiel aus dieser feministischen sogenannten Bibel gelesen wird. Ist kein Gottesdienst mehr. Ja, hat nichts mehr mit Gottes Wort zu tun. Genauso mit der Volksbibel. Ich rufe euch heute und hier öffentlich auf, wenn sowas gelesen wird, nicht mehr Gottes Wort, sondern eine Verfälschung, dann verlasst solche Gottesdienste. Da muss man ein Zeichen setzen. Wenn ich jetzt irgendwo reinkomme und nicht weiß, was das für eine Gemeinde ist, und da wird die Volksbibel aufgeschlagen oder die Bibel in gerechter Sprache, da gibt's nur eins, zeigen, dass man das nicht als Gottesdienst erkennt und anerkennt. Ausgehorsam gegenüber dem Herrn, denn das ist Gotteslästerung, was da geschieht. Und das ist eine endzeitliche Entwicklung. Endzeit leider sehr aktuell. Aber ich möchte mit einem positiven Punkt schließen. Das Thema ist mir nicht leicht gefallen, weil es so viel Negatives hat. Wir wollen morgen früh hören, so Gott will und wir leben, über Sorgen und Vertrauen, dass wir hier unsere Sorgen, auch diese Dinge, auf den Herrn werfen dürfen im Vertrauen. Aber ich möchte schließen mit dem Punkt Nummer 7. Wir Evangelikalen sollten in froher Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegenschauen und bereit sein für den Eintritt in sein Reich. Das ist entscheidend wichtig. Wenn wir sehen, dass diese Dinge geschehen, dass wir unsere Häupter erheben, denn die Erlösung naht sich, wir haben es vorhin schon gehört. Das ist ganz entscheidend. Die Zeichen mehren sich, dass der Herr bald wiederkommt und seine Gemeinde um sich schart. Wir sollten aber nicht in den Fehler verfallen, auch einiger pietistischer Väter, Bengel und so weiter, Zeitpunkte ausrechnen zu wollen. Der Herr hat ganz klar dagegen sich geäußert. Zeit und Stunde weiß niemand, nur der Vater im Himmel. Alle haben sich geirrt. Jetzt gibt's wieder die Berechnung mit 2007, weil das 40 Jahre nach der Wiedereinnahme Jerusalem sein. Seid vorsichtig, lasst euch nicht von irgendwelchen Zahlen beeindrucken. Wir sollen alle Zeit bereit sein. Alle Zeit wachsam. Und Menschen einladen zur Nachfolge des Herrn durch Mission und Diakonie, Evangelisation in biblischer Weise, ohne Allotria, wie es Wilhelm Busch bezeichnen würde. Wir haben ja im letzten Heft, das möchte ich auch noch erwähnen, einen Beitrag von Wilhelm Busch abgedruckt. Da wird der schmale Weg verbreitert. Und da hat er sich ganz klar gegen diese modernen Methoden ausgesprochen. Modern muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Aber in dem Fall sind dies weltliche Dinge, ja. Wirklich verweltlicht und fleischlich. Und dagegen hat er sich schon damals gewendet. Vor 50 Jahren, also 58 war das. Fast 50 Jahren. Ich schließe mit einem Zitat von Philipp Jakob Spener. Er sagt: Vielmehr ist zu hoffen, dass mit heiligem Eifer gleichsam in die Wette die gesamte aus Juden und Heiden versammelte Kirche Gott in einem Glauben und dessen reichen Früchten dienen und sich aneinander erbauen werde. Ich möchte noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, mein Herz ist schwer über das alles, was ich jetzt habe sagen müssen. Ja, du weißt, wie das bedrückend ist und auch, dass diese Namen genannt werden mussten, Herr. Und ich kann dich nur bitten für jeden der Genannten, wie auch für uns. Herr, schenk du uns Umkehr und bring uns hindurch ans Ziel. Und da, wo Menschen abgewichen sind von dem schmalen Weg, führ sie zurück. Bewahre auch uns auf deinem schmalen Weg, Herr. Und bring deine Herde hindurch, wie du es verheißen hast. Segne auch jede einzelne Seele, die hier ist. Herr, du kennst jeden Einzelnen. Du weißt auch, ob jemand hier ist, der dich noch gar nicht kennt und für den das jetzt alles fremdartig war und schockierend. Und Herr, wir wollen doch dich groß machen und einfach auch die Brüder und Schwestern oder die Menschen auch, das möchte ich sagen, die sich verirrt haben, zurück einladen auf den schmalen Weg. Herr, so hilf du. Kann ich nur bitten, Herr, erbarme dich. Amen.